Herzlich willkommen zu Race Talk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Podcast Nummer 9 steht an. Wir haben hier zwei Gäste, über die ich mich richtig freue. Habt sie schon sehr oft persönlich getroffen. Ein super Duo, was wir hier haben. Und zwar ist das einmal der Philipp Argnauer und der Per Kränke. Beide vom Sorg eSports Team. Herzlich willkommen.
Servus. Hi.
Ja, servus. Eben schon angekündigt, Sorg eSports. Sorg Rennsport ist ja ein Rennstall und da bist du, Philipp, ja auch als Fahrer unterwegs. Wie kam es zum eSports?
Ja, also erstmal bitte nur Hagi. Philipp sagt meine Mutter und dann ist es nie gut. Also okay. Das lassen wir lieber beim Hagi. Das hat angefangen, dass ich bei Sorg Rennsport eingestiegen bin 2016 und bin dann die ersten Trainings gefahren, Trackdays, Lizenzlehrgang gemacht und habe mich dann entschieden, die BMW BMW Challenge zu fahren bei Sorg Rennsport. Das war mit dem 235er auf verschiedensten Strecken in Deutschland und auch in Holland, also Assen war da. Und ich habe mich einfach, wie ich es eigentlich kenne, über den Simulator oder mit dem Simulator vorbereitet. Also da war es jetzt mit Assetto Corsa, weil Assetto Corsa den 235er hat und all die Strecken. Und bin dann immer an die Rennen gegangen. Und wieder Sorgs waren begeistert, weil ja die Vorbereitung halt ein bisschen besser war, wie so ein normaler Amateurrennfahrer eigentlich vorbereitet kommt. Mhm. Und ich konnte relativ schnell auch den Speed mitgehen von den erfahrenen Rennfahrern da. Und ja, schlussendlich ist die Saison auch dann mit dem dritten Gesamtplatz eigentlich gut ausgegangen. Und hatte nie Probleme irgendwie mit eine Strecke kennenzulernen. Also im normalen Rennsport, das kennt jeder, ist die Trainingszeit ziemlich begrenzt und man muss eigentlich ziemlich schnell auf die Zeit oder auf Speed kommen. Und die Strecken, die habe ich mir eigentlich alle Plato oder eben bei Assetto Corsa eingeprägt. Und kannte auch, also war auch schon in iRacing ein bisschen unterwegs, jetzt nicht, noch nicht so wirklich extrem tief, wie wir jetzt drin sind, aber ich hatte iRacing damals schon, aber so ein bisschen by the way, ich war wirklich eigentlich bei Assetto Corsa und habe es eigentlich als Trainingsgerät benutzt für die Rennen dann. Und ja, die Sorgs waren dann ziemlich begeistert davon und haben gesagt, hier, da müssen wir was machen, da kann man als Rennteam davon profitieren, wenn wir da jemand haben und auch mehrere Leute dann, die sich da auskennen. Dann sind wir 2017 so, damit wir, ich sage jetzt mal, ins Business reinkommen oder in die den überhaupt reinkommen und verstehen, wie es funktioniert, weil ich halt noch nicht wirklich in der Sim-Racing-Szene drin war, war da mit Gym-Racing, kennt eigentlich jeder, haben wir dann eine Kooperation gemacht, weil ich da auch den ein oder anderen vom Team schon von früher gekannt habe oder immer noch kenne. Und so bin ich eigentlich, sind wir reingekommen, haben da ein bisschen angeschaut, wie das funktioniert, haben dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass viele Teams solche Kooperationen machen, sich aber eigentlich dann mit der Thematik überhaupt nicht auseinandersetzen. Also du kennst das ja, das ist so ein Problem, dass man einfach sagt, ja, die Jungs machen das, das ist dann unsere Simracing-Abteilung und der Rennsport läuft einfach immer noch komplett autonom daneben und es ist überhaupt keine Verbindung da, außer der Name. Mhm. Das war uns dann zu wenig, sodass wir eigentlich den Entschluss gefasst haben, Mitte, Ende 2017, wir machen es richtig, Einstellung richtig und machen ein eigenes Team. Wirklich ein eigenes E-Sports-Team, das aber auch zu Sorg-Rennsport wirklich gehört, also eingebunden ist in die Sorg-Rennsport-Familie. Und da hast du auch deinen Teil beigetragen und mir als Berater eigentlich viel Inputs und viel geholfen, dass das dann auch zum 1. Januar 2018 wirklich zum Stande gekommen ist.
Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Also wenn man bei euch unterwegs ist, sieht man ja auch, dass die Jungs im Zelt dabei sind, von allen gegrüßt werden, in der Box unterwegs sind. Also eigentlich wie die Mechaniker.
Ja, das ist ja eigentlich das, was wir, also uns eigentlich wichtig ist, was wir vorleben oder auch aufzeigen wollen. Also die Jungs von Sorg eSport, das ist eine Abteilung in der Organisation Sorg Rennsport. Das heißt, die Jungs gehören dazu, am Ring, in der Box, gehören dazu. Also da gab es ja ein Beispiel beim 24-Stunden-Rennen, wo man da nicht in die Box reingekommen, also die Leute nicht in die Box reingekommen sind, weil es da so einen Türsteher gab. Und da waren auch dann von Sorg eSports von uns Fahrer da und der Türsteher meinte, ja, ne, hier nur für Sorg Rennsport. Und dann ist einer von den Mechanikern rausgekommen von Sorg Rennsport und gesagt, die Jungs, die gehören dazu. Das war schon von Anfang an drin und das muss eigentlich auch so in der DNA von den Leuten wirklich verankert sein. Wir sind ein Team. Rennsport, E-Sport, das ist Sorg, Rennsport und eine Familie. Das möchten wir eigentlich so weiterleben und auch nach außen tragen.
Ja, gelingt, glaube ich, auch gut. Dann, Peer, du bist ja über einen ganz anderen Weg zu Sorg Rennsport, beziehungsweise zu Sorg E-Sports gekommen. Mit Simracing hattest du am Anfang gar nicht so viel am Hut.
Nee, gar nichts eigentlich. Das muss man halt schon so sagen. Also es war Zufall, klar. Letztendlich bin ich seit 13 Jahren im E-Sport tätig. Jetzt auch zuletzt, wo letzten zwei Jahre halt E-Sport-technisch Counter-Strike und League of Legends, also mit einer Organisation oder als Leiter einer Organisation, Eyes on You, in der ersten Ligen der Counter-Strike und League of Legends national unterwegs gewesen. Und irgendwie war so ein bisschen auch meine Intention, mal zu gucken, was kann ich mit dem Lenkrad mehr machen, weil ich hatte ein Lenkrad bekommen von Logitech und ja, da hat man sich so ein bisschen schlau gemacht und ich war Automobilkaufmann, also Autoverkäufer mal gelernt und also so ein bisschen Hang zum Motorsport gehabt und da kam es so, dass man auf diese Szene getroffen ist. Und durch den Stream, weil wir auch Streamer unter Vertrag hatten, war ich halt sehr Twitch-affin und bin dann durch Patrick Richter letztendlich, der dann auch für Sorg gestreamt hat mit, einfach dran gekommen und hab dann auch Hagi kennengelernt und sowas und für mich war so ein bisschen, das Außenbild war so ein bisschen, okay, das, was ihr macht, ist cool, aber wir können einfach noch viel mehr machen und viel mehr E-Sport-Know-how noch reinbringen, um diese Erfahrung, die ich auch hatte, vielleicht auch sogar noch mit reinzubringen. Und deswegen war einfach meine Anfrage auch gekommen und der Patrick Richter war so nett, hat das Ganze vermittelt und hab ein, zwei Mal mit Hagi telefoniert, das war halt auch super sympathisch und man war auch irgendwie direkt auf einer Linie. Und so kam man dazu, ne? Und seitdem ist halt auch Motorsportfieber bei mir angesagt.
Ja, du hast gerade gesagt, du kommst aus dem organisierten E-Sports, also ihr wart, oder Eyes on You ist, war, wie auch immer, ziemlich weit oben in den deutschen Ligen oder in den Landesligen. Wo siehst du den großen Unterschied im Moment noch gegenüber diesen doch schon sehr, sehr professionellen Strukturen generell im E-Sports und dann auf der anderen Seite Simracing, was ja mehr oder weniger gerade so aus den Kinderschuhen entsteht.
Also ich glaube, das ist genau der Punkt, wo noch der Unterschied ist. Also man sieht sehr viel Unstrukturiertheit halt im E-Sport. Und Entschuldigung, im Simracing. So, das heißt, es wächst sehr schnell und es ist manchmal auch sehr schädlich, wenn irgendwas schnell wächst. Und wir haben im E-Sport ja einen Verband. Es gibt sehr viel Unterstützung, wenn du zum Beispiel Verträge hast. Es ist ja letztendlich so, dass in den Bereichen, wo ich auch unterwegs war, um Spielerverträge, es geht um Gehälter, dadurch auch um viel rechtlichen Input, Mindestlohn zum Beispiel oder ähnliches. Also läuft ja alles wie eine Firma. Ja. Weil da, wo Geld reinkommt, auch durch Sponsoren und ähnliches, musst du eine rechtliche Struktur haben. Und weil es geht um Geld. Am Ende des Tages ist immer der Punkt im E-Sport, es ist halt immer kommerziell, wie auch Fußball und ähnliches ist. Das heißt, du kriegst Geld, du musst es verwalten, du musst es ausgeben. Und das sind halt Strukturen, die auf Simracing sicherlich jetzt zukommen werden und auch teilweise zukommen. Und da musst du halt drauf vorbereitet sein. Und da müssen halt auch die Strukturen passen. Da musst du halt eine Rechtsform oder eine Vereinsstruktur wählen, zum Beispiel. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, noch so ein bisschen Nachholbedarf ist. Weil es wächst relativ schnell. Also man sieht, wie Simracing jetzt gerade auch in den letzten Monaten durch die Ereignisse Push kriegt. Ja, es ist da, wo man halt sehr viel aufpassen muss, auch als Team, als solches.
Wie ist es für dich? Du hast ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Kontakte zu anderen E-Sports-Organisationen. Weißt du, wie die das Thema Simracing wahrnehmen? Gerade auch mit den Ereignissen aus den letzten Monaten?
Also Simracing wird immer sehr positiv aufgenommen. Es gab zum Beispiel ein guter Kontakt von mir, Thorsten Mohr von den Playing Ducks. Die haben ja schon relativ früh auch ein Simracing-Team gehabt. Und also es ist eine Randerscheinung, klar, so wird es auch im E-Sport noch aufgenommen, kriegt aber immer mehr Respekt und es gibt viele Teams, die auch gesagt haben, es ist sicherlich was für uns, aber und das ist halt auch der Punkt, da muss man ganz klar dazu sagen, es ist eine andere Welt. Und wenn du dich damit nicht auskennst, dann wird das schwer, weil ich sag mal, im E-Sport ist es, du hast halt eine Maus, eine Tastatur, du machst den PC an und du kannst das Spiel irgendwie spielen. Natürlich ist League of Legends und so sehr detailverliebt und du musst halt sehr viele Taktiken können, aber ein Simracing mit viel mehr Hardware-Einsatz, mit einem Rig, geht es ja so weit, dass man irgendwie Handschuhe testet, welche Handschuhe am besten passen. da muss man halt dazu sagen, das war auch der Punkt, ich habe es mir angeguckt. Und habe es für meine Organisation nie in Betracht gezogen, weil ich eigentlich wusste, okay, das Ding ist so detailreich, wenn du davon keine Ahnung hast, mach es nicht. So. Und das schreckt viele, glaube ich, traditionelle E-Sport-Vereine sicherlich ab, weil jeder möchte natürlich, wenn er was ein Team aufnimmt, auch wissen, was da passiert. Und da muss man schon sagen, da ist Simracing so krass im Detail und ja, wird ein bisschen schwierig, wenn normales E-Sport-Team, sowas aufzunehmen. Aber es gibt's ja. G2 zum Beispiel oder ähnliches, da läuft es ja auch erfolgreich.
Jetzt nochmal eine Frage, wenn wir schon bei dem Thema sind, so richtig reingrätschen. Meinst du, es würde was bringen, wenn da auch finanziell mehr rausspringen würde für die Teams? Weil am Ende, du sagtest ja eben schon, muss Geld einnehmen, muss Geld ausgeben. Denkst du, da würden viel mehr Organisationen auch draufspringen, wenn Preisgelder angemessen wären? Weil im Moment gibt es zwar Preisgelder, aber man muss da schon gucken, dass man sich da qualifiziert, weil viel gibt es ja nicht. Es gibt vielleicht 5, 6, die wohl interessant sind für eine große Organisation.
Ja, ich glaube, dass das Preisgeld grundsätzlich entscheidend ist. Also ich sag mal, du musst dich als Organisation deinen Sponsoren verpflichten und die sind halt interessiert an Content, also an Reichweite. Und da guckst du halt schon, was hat Reichweite. FIFA zum Beispiel oder auch ein Counter-Strike hat eine ganz andere Reichweite als ein Simracing. Jetzt siehst du ja auch eigentlich in den Zahlen von Twitch. Mhm. Ja. Wenn ich mir die Zahlen angucke, die Streamer erreichen in Deutschland, und das sind dann wirklich schon wirklich sehr gute Streamer wie ein Richter oder auch ein Kasimir, ja, dann bist du halt bei 100, 150 Zuschauern im Max. Ja. Aber was du an Reichweite generieren kannst, im Counter-Strike League of Legends Bereich sprechen wir, FIFA vielleicht auch, sprechen wir von Tausenden Zuschauern. Und da ist Preisgeld eher separat, da ist der Content eher entscheidend und den bringt Simracing in der Form noch nicht.
Noch nicht, du sagst es.
Noch nicht.
Ja. Hagi, wie nimmst du diese Zusammenarbeit wahr? Du kommst ja nicht aus dem E-Sports-Bereich. Wie war das für dich mit dem fair dann zusammenzuarbeiten und diese Eindrücke da mitzunehmen in den Bereich Simracing?
Ja, das war eigentlich für mich der einzige logische Weg. Ich bin ein alter Counter-Strike-Zocker.
Also, hallo, hallo.
Hallo, hallo, hallo. Also ich habe vor mehr wie 15 Jahren noch, also ich habe bei Counter-Strike 1.1 noch mit Bonnie Hop und so habe ich angefangen. Ne? Mhm. Also ich weiß schon, dass es das gibt. Das, also auch wie die Szene sich da entwickelt hat. Ich war bei LAN-Partys früher dabei und für mich war eigentlich klar, dass es für die Entwicklung von einem Team auch von, ich sage jetzt, der Sportart oder E-Sportart, dass es da wichtig ist, dass man die Breite des digitalen Sports oder des digitalen Spiels mit reinnimmt. Ohne ist man immer zu sehr auf der Schiene, zu sehr, zu engstirnig, zu wenig geöffnet für was da einem auch immer entgegenkommt bei E-Sport oder einfach generell bei der digitalen Welt. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich so aufstellt als Team, dass man die komplette Breite abdecken kann. Und Per ist halt einfach ein Glücksfall, ne? Also jemand, der wirklich die jahrelangen Erfahrungen von Counter-Strike, wenn man weiß, wie Counter-Strike sich entwickelt hat, auch League of Legends und so weiter, dass jemand, der das miterlebt hat und die ganze Entwicklung schon mal durchgemacht hat, hat einfach eine riesen Unterstützung für so eine junge E-Sportart wie Simracing, wenn man das weitertreiben will oder weiterbringen möchte.
Also würdest du das auch anderen Teams schon in einer gewissen Weise empfehlen, zu sagen, ja, holt euch jemand, der Ahnung im E-Sports habt und wenigstens als Berater, der euch da Tipps geben kann?
Ja, eigentlich muss es jeder selber wissen. Ich bin einfach so, und ich sehe es halt auch bei meinem normalen Arbeitsumfeld, wo sich jetzt Digitalisierung wirklich durch, also die Digitalisierung dringt durch und sie nimmt komplette Arbeitswelt ein. Und ich sehe es halt einfach als Unterstützung und als Mehrwert für ein Team, dass man halt auch eine andere Ansichten halt mal ein bisschen reinnimmt und wo auf der Schiene bleibt, wo man schon die letzten 5-6 Jahre ist und das Gefühl hat, das ist richtig, halt ein bisschen auch mal ein bisschen aufs Glatteis bewegt und halt mal guckt, was da kommt und was es da noch für Möglichkeiten gibt. Ich sehe es einfach nur positiv und empfehlen kann ich es jedem. Sie müssen das halt selber entscheiden, was sie machen wollen.
Das ist am Ende ja sowieso der Punkt. Jeder muss wissen, was er will, gerade in der aktuellen Situation oder generell. Wo willst du hin? Willst du der sein, der mal abends eine Runde fährt oder willst du der sein, der vielleicht sogar dann zu den späteren Profis gehört oder vielleicht sogar den Schritt ins reale Auto macht, wo wir schon bei einem schönen nächsten Punkt wären. Was eine Überleitung, oder?
Ah, schon nicht schlecht. Ne? War fünfmal geschnitten, oder?
Nein, wir schneiden hier nicht. Das ist, ja, klar. Das muss ja so sein im Podcast. Porsche Basel Track Day, nächsten Punkte, die ich mir notiert habe. Track Day, ihr hattet Fahrer auf euren Porsche gesetzt. Es war erst der BMW angedacht und dann war es auf einmal der Porsche.
Ah, das ist, man muss die Leute auch immer ein bisschen überraschen und was in der Hinterhand behalten. Also wir haben das geplant mit dem BMW. Das ist Motorsport, wie jeder kennt, ne? Es kostet Geld. So ein Track Day ist auch nicht günstig und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das mal auf den 335 Racing und haben dann irgendwann, dass es einfach Sinn macht, wenn wir schon E-Sports Cayman haben, wo wir in der VLN einsetzen, wir das Risiko auch so eingeschätzt haben mit den Jungs, wie sie sich auch entwickelt haben, dass wir die auch auf so ein Auto setzen konnten und das hat sich auch bewährt. War sehr gut.
Wie war das Feedback von den Jungs? Wie haben die reagiert, als sie dann aus dem Auto raus sind? War das laut denen eine große Umstellung von Sim zu Real oder ging das relativ schnell? Und wie habt ihr das nochmal wahrgenommen? Dann selbst, ihr saß ja, glaube ich, daneben.
Ja, genau, also das macht auch Sinn. Also da war der Björn und ich waren je unterschiedlich bei den Leuten daneben gesessen und haben uns das auch ein bisschen angeguckt, wie so verhalten, weil das war ja ein Track Day vorm VLN, das heißt, da war kompletter Betrieb, da waren R8, AMG, GT, also die GT3-Autos, GT4-Autos, da war alles auf der Strecke und da war es ja nicht nur, was fahren die jetzt für Rundenzeiten, sondern wie verhalten sie sich im Auto, wie gehen sie damit um, mit dem Verkehr, mit Situationen auf der Strecke. Das war, ich glaube, das die Jungs waren sehr positiv, nicht überrascht oder überfordert, das überhaupt nicht. Man hat auch gesehen und auch gemerkt, wir haben das so ein bisschen aufgebaut mit mal rausfahren, einfach mal das Ganze kennenlernen, weil es ist halt immer noch ein Unterschied. Lenken, Gas geben, Bremsen, Schalten, das kennen die. Die wissen genau die Linie, die Strecke, die haben die tausendmal abgefahren. Auch wenn sie das alles im M235i trainiert haben. Sie haben sich das sofort adaptiert. Wir haben noch kurz gesagt, hier musst du einen Gang runterschalten, einen Gang höher oder wie auch immer. Das zwei Runden und dann muss man da keine Gänge mehr erklären, nichts. Und konnte sich wirklich auf das Fahren konzentrieren und die waren fokussiert, waren überhaupt nicht überheblich, was man eigentlich immer von E-Sportler oder von Simracer so sagt, ja, wieder ein typischer Simracer, da sticht er wieder rein wie im Spiel, dann kann er Escape drücken. das war überhaupt nicht der Fall, die waren sogar teilweise wirklich sehr gut, wie sie sich auch platziert haben für Überholmanöver oder wie sie mit dem Verkehr umgegangen sind. Da sieht man halt auch, dass diese Multiclass-Events, jetzt speziell bei iRacing, das bringt schon was. Also da kommt man halt so in Automatismen rein und lernt was dann direkt auf der Rennstrecke 1:1 umgesetzt wird. Und ja, also wie gesagt, die waren alle innerhalb von einer Sekunde. Mhm. Wir haben dann nachher auch noch einen Fahrer von uns draufgesetzt und der war jetzt auch nicht irgendwie, der war auch in der gleichen Sekunde wie die Jungs. Also das war echt beeindruckend und gab nicht eine haarige Situation oder irgendetwas, wo man gesagt hat, boah, das ist jetzt aber gefährlich, sondern die sind rein, sind rausgefahren, haben da ihr Runden abgespult, wurden sukzessive schneller und ja, war schon ziemlich beeindruckend.
Ja, Porsche, euer Porsche, der ist ja auch im Design des E-Sports-Team foliert, ja. Nicht lackiert, sondern foliert und das schon seit Anfang der Saison. Wie kam da die Idee zu?
Ja, das war auch der Björn da und die Dorks-Brüder hatten da die Idee dann, wo wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt ein eigenes E-Sports-Team. Mhm. Wir haben zwar viele Autos, aber wir haben hier noch auch den Porsche, wo ich drauf fahre. Ich verantworte ja auch das ganze E-Sports-Thema gegenüber der Familie Sorg. Dann haben wir gesagt, hier, dann machen wir was am Auto, dass wir da wirklich eine Verbindung schaffen, oder? Und dann war es eigentlich relativ schnell klar, also wurde die Entscheidung gefällt, dass wir das Auto im Design verlieren, Sportautos. Also so wie die ganzen Fahrzeuge in iRacing. Einfach, dass man da schön eine Verbindung hat, weil es soll wirklich zeigen, das ist Sorg Rennsport, Sorg E-Sports, das ist eine Einheit und nicht irgendwie zwei komplett getrennte Unternehmen. Das ist einfach nicht richtig. Und das wollen wir einfach immer wieder mit solchen Sachen zeigen.
Per, wie war denn für dich das zu sehen, dass diese Verbindung da so ernst genommen wird? Wir kennen es ja aus dem E-Sports, dass da immer so ein bisschen Sport, Nicht-Sport und so weiter. Die Diskussion wollen wir ja gar nicht eröffnen. Aber dass man bei Sorg Rennsport sagt, okay, wir haben die virtuelle Seite, wir haben die reale Seite und die sind für uns gleich. Wie war das für dich, dieses wahrzunehmen, da reinzukommen und zu sehen, Hey, das ist ja eine Ebene.
Also ich bin immer noch erstaunt darüber, dass es so ist. Also wir haben ja diese Effekte, dass zum Beispiel bei FIFA, ja, dass einfach Bundesligisten sagen, okay, wir machen uns einen E-Sport. Für mich oftmals Augenwischerei. Ich glaube, Schalke E-Sport ist der Einzige, der wirklich sagt, wir sind ein E-Sport-Team und das halt auch außerhalb einer Marketingagentur oder als Marketinginstrument ist benutzt.
Mit League of Legends, ne?
Ja, genau. Die gucken halt über den Tellerrand. So. Die ist halt E-Sport. Aber ich sag mal, es gibt halt viele, wo einfach eine Marketingagentur das macht und sagt, hier, pass auf, das ist jetzt ein neuer Trend, so müssen wir mitmachen. Ihr habt jetzt ein, zwei Spieler, ja, kostet X und lasst sie ja mal ein bisschen spielen. So. Damit die Jugendkultur auch irgendwo gerechtfertigt ist. Hier muss man aber sagen, man hat echt, also da muss man halt echt gut abnehmen von den beiden Brüdern und auch viele Einzelne, so wie Björn und sowas, die das unheimlich supporten. Mit einer Liebe, mit allen Möglichkeiten, muss man echt krass sagen. Und das ist echt erstaunlich. Und das hätte ich niemals gedacht, dass das so in der Form ist. Und dass man so einen Trackday ermöglicht, dass man wirklich das auch lebt und auch dann ja auch daraus was machen will, weil es ist ja auch, dass man sagen kann, es ist eine Alternative zum Kartsport. Und das muss getestet werden. Mhm. Und dass man dann auch diesen Trackday ermöglicht, viele Kleinigkeiten und dass man wirklich, wie auch vorhin Hagi das richtig gesagt hat, man kommt in die Hospi und man ist so ein Teil des Teams, ist auch für die Fahrer, also für die Simracer, einfach auch ein tolles Erlebnis und schürt auch um diesen Willen, auch dort mehr zu machen und einfach Teamgeist zu entwickeln und halt auch in den richtigen Rennsport halt auch reinzukommen.
Ja, ist das auch das Ziel von euch, Hagi, dass ihr sagt, okay, wir wollen die dahin entwickeln oder sagt ihr, wenn die Jungs den Weg schaffen, wenn alles passt, okay, dann sollen die auch ruhig auf dem echten Auto fahren, aber Fokus steht weiterhin auf dem Sim-Racing-Team.
Also da können wir auch zum Konzept mal gehen. Also wir haben,
sehr gerne.
Haben wir das Thema. Da gibt es zwei, es gibt zwei Ansätze. Und das ist halt wichtig, dass man auch wirklich diese zwei Ansätze verfolgt, oder? Der erste Ansatz ist, wir wollen der Motorsportwelt zeigen, dass E-Sport, Simracing, eine Trainingsmöglichkeit ist für alle Fahrer, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ganz einfach. Weiterzuentwickeln, zu trainieren und dass sie das sehen, dass das etwas bringt den Leuten, wenn man zu Hause so ein Rig stehen hat, damit auseinandersetzt, wenn man da fährt, dass das ein Amateurrennfahrer weiterbringt. Wenn man das macht und wenn man da drin ist, was den Leuten zeigen, also den Leuten zeigen will, dann ist es für uns wichtig, dass man dann auch eine gewisse Expertise nachweisen kann. Und die kann man nur nachweisen, wenn man in der Szene wirklich stabil und auch gefestigt ist. Das heißt, ich kann nicht irgendetwas anbieten, wo ich eigentlich keine Ahnung davon habe. Also wenn wir sagen, wenn ihr bei uns fahrt, wir haben hier Leute, die haben eine Ahnung von Simracing, bei der VLN dabei, wir haben Fahrer, die Simracer sind, wir haben aber auch ein eigenes E-Sports-Team. Ihr könnt dahin, wenn euch das Thema interessiert, habt ihr auch E-Mail-Adressen, wo ihr hinschreiben könnt und euch wird geholfen. Punkt. Also das ist mal der erste Punkt, was auch wichtig ist, dass man da wirklich Kompetenz nachweisen kann. Und die kann man nur, wenn man auch in der Szene oder in dem Thema wirklich auch, ich sage jetzt, top oder dabei ist bei den Top-Leuten weltweit. Mhm. Der erste Ansatz. Und das andere ist halt wirklich auch so, wie es der Per schon gesagt hat, Simracing muss nicht die Alternative für Kartsport sein, aber es kann einfach auch eine Unterstützung in der Ausbildung zum Rennfahrer sein. Ich bringe das immer mit dem Beispiel, du kannst einen Junge ins Kart setzen, der macht die komplette Kartausbildung, der kann super lenken, der ist perfekt, der weiß, dass eine weiche Hinterachse mehr Griff bringt, eine harte Hinterachse lenkt besser ein, bla bla bla, Sturz, das kann er alles. Wenn er gut ist, wenn er nicht gut ist und faul ist, dann sagt er seinem Papa einfach immer, es ist alles gut und er lenkt ein bisschen anders, aber ist auch schnell, kommt da raus, kommt in Formel rein, weiß nicht, Formel 4 oder so, hat einen Renningenieur und dann sagt er, jetzt gib mir mal ein bisschen Feedback, was brauchst du, wie, wo, was? Dann hat er keine Ahnung. Der weiß nicht, was Vorspur ist, der weiß nicht, was die Dämpfer machen, der weiß nicht, der hat keine Ahnung von irgendwas, was Fahrzeuggeometrie oder Fahrwerksgeometrie angeht. Wenn man hier bei uns mal guckt, das Beispiel hier unsere LMP1-Jungs, die wissen nicht nur, was die ganzen Fahrwerkseinstellungen machen, die kennen sich auch noch wirklich perfekt mit dem ganzen Hybridsystem aus. Die wissen ganz genau, wie, wo, was rekuperieren, wie, also wirklich der Unterschied, wie extrem das ist. Und wir haben bei uns Jungs, die sind nicht viel älter wie Radfahrer. Die könnten auch da in der Schiene sein. Mhm. Das ist halt einfach, das muss einfach wahrgenommen werden und das muss man auch nach außen transportieren, dass durch Simracing und also, ja, ich sage jetzt wirklich nicht weg mal von E-Sports, sondern mit Simracing, dass halt einfach wirklich noch Leute besser ausbildet, breiter, einfach auch mit dem Verständnis, dass Motorsport vielleicht nicht nur jeden dritten Tag auf der Kartstrecke Runden drehen ist, sondern sich halt auch mal mit Fahrzeugkonzepten, mit der ganzen Technik auseinanderzusetzen. Das lernt man bei Simracing perfekt.
Ja, das Setup bauen ist ja eh so eine Sache. Das war auch was, wo ich am Anfang richtig zu kämpfen habe, immer noch ein bisschen. Das ist zeitintensiv. Es gibt ja Leute, die sind da auch richtig engagiert. Vielleicht entwickelt es sich auch dahin, dass man sagt, okay, wir bilden sogar Ingenieure im Simracing aus. Gibt ja Teams, die sagen, es gibt Leute, die kennen sich einfach so gut aus, die bauen die Setups, ne? Und die anderen geben es Feedback. Das ist ja eigentlich so gang und gäbe, ja.
Das ist halt einfach so ein Punkt, wie wir das aufzeigen möchten mit unseren Fahrern. Und wir haben halt einfach, wir haben einen Fahrerstock, also wirklich unsere eigenen Leute, die wir entwickeln. Und Ziel wäre es halt wirklich, wenn wir mal ein Auto best mit E-Sportler haben, wo wir wirklich sagen und das auch wirklich zeigen können, oder was die Jungs dann auch leisten auf der Strecke. Also wo man dann wirklich 1:1 zeigen kann, guck, das sind Sportler und die sind jetzt im realen Auto. Das sind unsere Ausgebildeten, unsere eigenen Jungs, die wir ins Auto gebracht haben. Und ich bin überzeugt, dass sie sofort schnell sind und dass das auch erfolgreich ist. Da ist das einzige Problem halt wie immer im Rennsport, das ist das Budget. Da arbeiten wir dran und wir sind noch jung und ich bin da zuversichtlich.
Ja. Das liebe Geld spielt im E-Sports eine Rolle, es spielt im Motorsport eine Rolle, es spielt eigentlich immer eine Rolle, weil ohne Geld geht halt nichts. So ist es. Ich habe mir noch Porsche Basel notiert. Da hast du dich ja auch ziemlich eingesetzt, Tagi. Du bist aus der Schweiz, man hat es vielleicht schon so ein bisschen raus gehört.
Kann nicht sein. Per, sag was.
Ja. Ja. Porsche Basel, da hast du ja auch so ein bisschen was angeleiert. Erzähl ein bisschen.
Ja, also es ist ja nicht, also angefangen hat es ja nicht mit Porsche Basel, sondern wirklich angefangen, die ersten, die, da müssen wir wirklich erwähnen, die ersten, die eingestiegen sind bei Sorg eSport, ist eigentlich BGS, also ein Werkzeughersteller. Und BGS-Technik hat sich von Anfang an da eingesetzt und hat gesagt, wir unterstützen das. Und das war schon mal für uns so ein, wirklich so ein Aha-Erlebnis und auch für mich so, zu sagen, boah, es gibt wirklich, BGS hat eigentlich nichts mit E-Sport zu tun. Das sind wirklich Werkzeuge, ist aber ein langjähriger Partner von Sorg Rennsport. Sie haben sich da sofort dafür eingesetzt, dass sie hier bei uns ein Fahrzeug sponsern und auch so generellen Sponsoring machen. Da habe ich gemerkt, okay, da ist eine gewisse Attention da von beiden Seiten. Jetzt gucke ich mal weiter. Dann habe ich meinen eigenen, also die Racing Fuel Academy, das ist ein persönlicher Sponsor von mir. Bekannter, den ich schon lange kenne, der Simulatoren herstellt, dann hatte ich schon die Unterstützung bei Gym Racing. Mhm. Und der hat auch gesagt, ich unterstütze euch, machen da was. Wir haben dann gewisses Paket geschnürt. Und das ist auch der Simulator, den wir immer in der Hospitality stehen haben. Der ist auch von der Racing Fuel Academy. Also er hat uns da auch dann mit unterstützt. Das ist der zweite große Partner, der bei Sorg eSport eingestiegen ist. Jetzt ist es seit das Oktober, ja, dass das Porsche Zentrum Basel mit auch in den E-Sport-Bereich eingestiegen ist. Das ist Sponsor von mir aus dem realen Rennsport. Die unterstützen mich auf dem Porsche, weil ich Porsche fahre in der VLN. Und sie finden das ganze Thema sehr interessant. Er hat auch selber Simulatoren zugelegt, wo wir da Coaching machen hier bei uns in Basel und auch gewisse Events. Und er ist wirklich, er hat das Potenzial eigentlich erkannt von E-Sport und von Simracing, hat gesagt, er möchte da einsteigen und möchte da unterstützen und hat auch das ganze Engagement von uns schon die letzten Monate dann also durch den Sommer durch die Entwicklung auch vom Team beobachten, hat gesagt, da steigt er mit ein und er möchte einfach das Team so unterstützen, dass er alle Fahrzeuge bei iRacing, die mit Porsche, also Porsche-Fahrzeuge sind, dass er da unterstützt und die Fahrer. Und ja, das war so der Anfang, da haben wir mal geguckt, wie das so läuft, die ersten Monate und jetzt auch gerade heute ist die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt auch fix fürs 2019 so weitergehen und Zusammenarbeit auch noch ausweiten werden.
Herzlichen Glückwunsch. Ist doch eine schöne Sache. Ja,
ja, das ist schön. Ist halt einfach diese Verbindung zwischen realem Motorsport und Simracing. Man merkt halt einfach die Seite vom realen Motorsport, wie mehr, also das Interesse, das steigt tätig am Simracing. Und das kommt von jetzt so einzelne Firmen wie Racing Fuel Academy, wie BGS, wie das Porsche Zentrum Basel. Das kommt aber auch von Herstellern wie Porsche selbst oder von Verbänden, wie es du kennst, vom DMSB. Das steigt, weil das Potenzial wird langsam jetzt erkannt. Ja, es ist eine spannende Entwicklung.
Ja, das Thema Sponsoren, das hatte ich ja auch schon mit anderen Gästen. Per, du kennst das Thema Sponsoren ja auch. Wie siehst du diese Jagd nach den Sponsoren? Es ist ja eine mühsame Arbeit. Hast du da irgendwelche Tipps?
Ja, ich habe dich ja selber darauf angesprochen. als der Herr von Wippermann bei dir im Gespräch war, und da kam halt genau dieser Punkt, dass er gesagt hat, ja, ich hatte jetzt gehofft, dass mit unseren Erfolgen die Sponsoren kommen. Sorry, aber das ist halt Blödsinn. Ja, muss man klar so sagen, weil man muss, es ist Arbeit. Das heißt, da muss wirklich Akquise betrieben werden. Das ist enorm wichtig. Ja, weil am Ende des Tages hat man auch vorhin gesagt, Sponsoren öffnen Türen, sei es finanziell, sei es aber auch durch Events oder auch Hardware oder wie auch immer. Und es ist halt wirklich eine Arbeit, die gemacht werden muss. Es ist natürlich eine mühsame Arbeit, es ist auch manchmal eine Arbeit, die nicht immer fruchtbar ist, weil man auch viele E-Mails schreibt und ähnliches, wo man nicht keine Antwort kriegt oder auch gleich eine Ablehnung kriegt. Das heißt, es ist halt eine Fleißarbeit. Das muss man ganz klar sagen, es ist eine Fleißarbeit. Und im E-Sport ist es natürlich so, man gibt viele, die noch eine Abneigung dagegen haben, es gibt viele, die offen sind, wie zum Beispiel auch die Sponsoren, die wir haben, die alle sehr offen und sehr begeistert mit dem Thema umgehen. Und man muss halt einrennen, die Türen. Das ist einfach so. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer persönlich besser ist als per E-Mail, weil es gibt, zumindest ich kenne es halt aus dem klassischen E-Sport so, da gibt es Firmen, ich habe zum Beispiel mit SteelSeries sehr lange zusammengearbeitet, die kriegen halt unheimlich viele E-Mails. Und alle wollen gesponsert werden. So, das funktioniert natürlich irgendwo nicht, weil da kriegen die am Tag, ich sag mal, 100 Anfragen. Nehmen wir jetzt mal die großen AMD oder wie auch immer. Das kriegen die an Input täglich. Und da muss man ja rausstechen. Und ich persönlich habe das mit meinem besten Freund, wo wir das halt gemacht haben, Ice Renew. Wir sind auf die Messen gefahren, Gamescom, das ist Dreamhack zum Beispiel gewesen. Das ist aber halt Simracing Sim Expo als Beispiel. Und da laufen immer irgendwelche Marketingleute oder sowas rum. Und die muss man ansprechen und muss denen natürlich klar machen, warum. Ja, warum wir sozusagen. Und man muss halt den persönlichen Kontakt. Und wenn du dann persönliche Kontakte aufbaust, die Entscheider halt auch kriegst, dann kannst du natürlich da ein bisschen mehr machen. Also der Weg, finde ich persönlich, ist halt der Tipp, ist halt A, nicht zu warten, dass jemand auf einen zukommt, das funktioniert nicht, schön wär's, sondern selbst aktiv werden, am besten offline auf die Events gehen, dort die Hersteller ansprechen oder fragen, wer ist dafür zuständig, wen kann ich anschreiben. Eine schöne Sponsorenmappe gehört natürlich auch dazu, mit den Bildern, mit den Erfolgen. Und dann kann sowas auch funktionieren. Da muss man halt viele frische küssen manchmal. So, aber das ist halt so. Ne?
Ja, ist Arbeit. Das vergessen auch viele. Auch wenn es für uns ein Hobby ist in einer gewissen Weise, es ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Und das darf man nicht vergessen.
Ja, ja, deswegen hat man ja meistens, muss man dazu sagen, auch im Background ein Team, was halt das macht. Wenn man halt professionell das machen möchte und die Intention hat, erfolgreich zu sein, gehört ja A dazu, die schnellen Fahrer zu haben, die vernünftigen Setups zu machen, aber auch eine Außendarstellung zu haben, auch ein Marketing zu haben. Und das ist ja sozusagen, warum wir mit Hagi, mit Max, meine Wenigkeit und sowas so ein Team aufgebaut haben, mit Lennart und auch noch welche, die dazukommen, sicherlich in Zukunft, weil das auch für uns ja größer wird und die Leute viel Arbeit und viel Zeit investieren, gar nicht in das Fahren, sondern in den Drumherum. Das ist ja auch das, was du auch häufig hörst. Ja, ich habe ein Team, ich fahre gar nicht mehr so viel, weil das Team einfach Zeit kostet. Und das ist genau das. Mhm. Halt, die Arbeit ist halt genauso viel meistens wie eine Setup-Arbeit.
Mhm. Ja. Ich kenne das nur zu gut. Die fehlende Zeit, die liebe Zeit. Es ist immer wieder das Gleiche. Zeit, Geld und so weiter und so fort. Hagi, wie ist das eigentlich für dich, wenn man so einen Erfolg feiert? Du bist ja jetzt auch schon mal im 24-Stunden-Rennen mitgefahren oder generell, sagen wir mal, bleiben wir mal allgemein. Du bist ja schon mehr Rennen gefahren. Dann gewinnt man so ein Rennen und feiert dann am Ende gemeinsam, freut sich, wenn man noch die Kraft hat. Wie ist denn das dann im Simracing, wenn man mit dem anderen nicht so feiern kann? Ist das irgendwie komisch oder fühlt sich das genauso an?
Ja, also normalerweise ist im Simracing so, wenn wir ein erfolgreiches Rennen hatten, jetzt zum Beispiel Spa letztes Jahr, da feiern wir eigentlich länger.
Da feiern können wir auch.
Aber halt, da bleibt man halt im Discord oder dann geht's halt noch WhatsApp oder so, geht's dann noch Stunden weiter, weil man das halt, man kann es nicht so intensiv ausleben wie im richtigen Rennsport, wo man dann halt einfach innerhalb von einer Stunde dann mal voll die Emotionen raus, dann Pokalübergabe, noch ein Bier und so. Dann ist das aber dann auch vorbei und dann fährt man nach Hause. Mhm. Beim E-Sport ist es halt schon noch so, man hat Wochen zusammen trainiert, und hat Setup gebaut über Wochen viel Zeit investiert. Man hat eigene Gruppen im WhatsApp gehabt, nur für dieses Rennen. Man hat sich ausgetauscht. Man ist x Rennen gefahren, Trainingsrennen. Und wenn dann so ein 24er gefahren wurde und dann hat man Erfolg. Man hat natürlich auch Autos, die halt vielleicht ausgefallen sind, aber jetzt bei uns ist das wirklich dann so, dass dann eigentlich noch Stunden oder ich sage jetzt fast Tage, dass man sich noch immer noch zusammen darüber freut. Und das ist halt schon, ja, das ist für mich, ich finde das etwas Wichtiges, weil zeigt erstens mal eine Wertschätzung vom Team gegenüber den Fahrer. Und es ist egal, welche Fahrer, sondern einfach die dann halt da am erfolgreichsten waren. Und zeigt halt auch den Zusammenhalt im Team. Nicht irgendwie Neid oder so, sondern man freut sich einfach zusammen. Das ist schon cool und ist einzigartig, habe ich im richtigen Rennsport, ja, wie gesagt, da freut man sich, das ist kurz und intensiv und durch das, dass die Vorbereitung auf die einzelnen Events halt wirklich so extrem ist, also im Simracing ist es dann auch so, dass man das auch richtig so dann auch nicht nur 10 Minuten oder eine Stunde auskostet, sondern dass man sich da auch ein bisschen länger darüber freut. Das ist, ja, nimmt man vielleicht so nicht wahr, weil man halt einfach auch nicht Außenstehenden mitkriegt, wie viel da investiert wird von jedem Einzelnen.
Ja, da gibt es ja auch immer die, die sagen, wir haben nicht trainiert, wir haben nur so gemacht wie damals in der Schule, ich habe nicht gelernt und dann, ja, ja.
Also ich weiß nicht, also das kann man im Split 12 oder 320, kann man das vielleicht, aber nicht, wenn man da in den ersten 2, 3 Splits sich bewegt. Die Jungs, die sind alle topfit, die trainieren ihre, keine Ahnung, 3, 4 Stunden am Tag, dass sie auf dem Level sind, wo sie sind, und ist meiner Meinung nach dann auch gerechtfertigt, wenn man das dann auch auskostet, wenn man da Erfolg hat.
Definitiv. Wie seht ihr das mit Offline-Events? Glaubt ihr, da entsteht eine Tendenz, dass das auch kommen wird, dass man viel mehr an einem Ort sich dann trifft und auch zusammenfährt? Oder
also ich, ja, ja. Per, du kennst ja noch das Thema, ne, LAN-Partys und so.
Ja, ja.
Du auch, ne? Es ist ja eigentlich nichts anderes wie eine LAN-Party. Also die SimExpo war ja auch eine super LAN-Party, wenn man da geguckt hat, wo dann jeder seinen Rig aufgebaut hat, die einen da mit Holzschemel und ja, gewissen komischen Aufbauten. Das war halt meiner Meinung nach ist das so Thema LAN-Party und ja, ich glaube, das ist halt einfach, das wird parallel, wird das immer so sein, dass man solche Offline-Events hat. Gewisse, ich sag jetzt Sponsoren, Hersteller werden natürlich darauf ausgehen, dass man da ein bisschen was auch werbetechnisch für sich macht. Mhm. Macht das Sinn, dass man das offline macht bei sich, irgendwie im Werk oder keine Ahnung wo, oder in einer Event-Hall oder so eben wie die SimExpo das macht? Weil man dann die Leute zusammen hat. Das gibt, da werden jetzt auch wieder Stimmen kommen und sagen, ja, aber wollen wir nicht. Jeder will zu Hause in seiner Wohlfühloase, in seiner Umgebung Rennen fahren. Aber Rennen fahren ist halt immer auch mit ein bisschen Ungewissheit und der Rennfahrer kann sich auch sehr gut auf spezielle Situationen einstellen. Und da finde ich gar nicht schlecht, wenn es dann mal heißt, okay, ihr fahrt jetzt alle auf einem anderen Simulator oder auf einem anderen Rig wie zu Hause, adaptiert euch jetzt mal.
Also auch eine Art von Competition.
Ja, aber es ist halt einfach meiner Meinung nach, ist das zwei verschiedene Sachen.
Mhm. Aber es wird kommen, wenn wir jetzt mal gucken, jetzt war die ESL One Counter-Strike Event in Köln, 16.000 Leute, die da waren. Es ist ja ein Markt. So, es ist momentan E-Sport in Deutschland. Wir haben in Deutschland auch ein Dota-Event in Hamburg, was in der Barclaycard-Arena ausgetragen wird. Mercedes-Benz war jetzt die PUBG-Turnier gewesen in Berlin. Also es funktioniert ja da schon. Und warum soll das bei SimRacing nicht funktionieren? Ich glaube, das gehört dazu, dass man einmal die Events hat, die man machen kann. Klar, man muss natürlich da, es ist ein bisschen aufwendiger, weil wir die ganze sozusagen die Hardware ja auch dastehen muss, aber das ist ja auch machbar. So, und es wird ja auch angenommen, SimExpo ist ein Beispiel, es wird sicherlich zukünftig noch das eine oder andere größere Turnier vielleicht mal geben, wo man auch sehen wird. Und der zweite Punkt, den ich persönlich immer sehr wichtig finde, ist halt, es gibt halt auch im E-Sport typisch die Bootcamps, das heißt das Trainingslager, was gerade auch so Team Zusammenhalt auch schürt, wenn man sich dann wirklich mal, sagen wir mal, ein längeres Wochenende mit 4, 5 Leuten in so einem Bootcamp trifft. Also bei Counter-Strike haben es halt immer 5 Leute plus ein Manager oder ähnliches, der dabei war. Und halt intensiv halt die Taktiken, die Trainings gemacht. Sich hingesetzt würde, ja, adaptiv bei SimRacing, das Setup-Arbeit sein, etc. pp., was man halt auch offline sehr gut machen kann. Aber es ist am Ende des Tages natürlich auch alles ein finanzieller Aufwand.
Ja, wie heißt das eine Rocket League da, wo sie mit dem Auto den Ball hochballern? Ja, ja, okay. Also wenn die da in Las Vegas ein Stadion füllen mit Leuten, die zugucken, wie Autos durch die Gegend fliegen und einen Ball in ein Tor werfen, ballern, ne? Also wenn die das hinkriegen, dann sollen, also wenn wir da nicht in Las Vegas eine Halle füllen, dass Leute dazu gucken, wie Rennen gegeneinander gefahren werden, dann weiß ich auch nicht, ne? Also man muss es halt einfach vermarkten, man muss eine Community schaffen, man muss eine Fanbase schaffen. Das ist halt einfach nicht alles von heute auf morgen. Also, wie gesagt, Counter-Strike, das ist für mich ein Beispiel, das ist über Jahrzehnte jetzt gewachsen, da wo es jetzt ist.
Ja.
Ja. Ist so. Die meisten E-Sport-Titel. PUBG ist jetzt ein bisschen was anderes, das ist ein Hype. Aber wenn wir auch League of Legends sehen und sowas, das gibt es halt. Hat jetzt gerade Geburtstag, ich weiß nicht, 13. So, also es sind halt wirklich schon Jahrzehnte, also manchmal dabei, ne? FIFA. Ist ja alles gewachsen. Also da ist Simracing ja noch tatsächlich relativ jung.
Also ich sage jetzt Simracing selber, also mal gucken, wo das mal angefangen hat mit GTA 1, 2 und so, das gibt es auch schon länger, aber so richtig online, Need for Speed. Ja, aber das ist halt für mich, ist das immer noch der Unterschied. Nach meiner Meinung gibt es Simracing erst richtig seit R-Faktor oder so, wo man wirklich da werden jetzt auch wieder Leute sagen, na, das ist nicht so, das war schon davor eine Community, aber so richtig, richtig, wo man gegeneinander gefahren sind, das ist noch nicht so lange her wie bei anderen E-Sport-Arten.
Ich glaube, Live for Speed war damals auch im E-Sport ein Titel.
Das war noch bei Giga damals, ne? Wurde das übertragen.
Ja.
Oh, jetzt merkt man, wie alt wir sind. Giga Games etc.
Ja, Giga gibt's immer noch.
Zack, jetzt hast du mindestens 3-4 Leute, die den Podcast abstellen. Weil, ja, jetzt fangen die an mit so alten Zeugs, ey. Jetzt kommt da. Es fällt nur noch Viva und.
Ja, aber Giga Games,
MTV, war der Anfang, ne?
Das Game 1, jetzt Game 2 bei den Rocket Beans, das ist ja auch.
Ja, aber überleg mal, guck mal, wo Giga damals war, was jetzt Sport 1 mit seinem E-Sport-Sender.
Ja. Starke
Entwicklung.
Sport 1, ihr habt auch mit Sport 1 zu tun gehabt, ne? Trackday.
Ja.
Ja. Nicht Trackday.
Doch. Auf dem Trackday haben wir, auf dem Sport 1 Trackday hatten wir die Sport Möglichkeit, 1, ja. Dass wir E-Sport, also auf ihr E-Sport-Seite Simracing vertreten durften und war auch eine coole Erfahrung. Der Kontakt besteht Sport 1 immer. Wir haben dann einen regen Austausch und ist cool, so einen Medienpartner zu haben. Also das war ein Glücksfall für uns und für sie natürlich auch, weil sie gemerkt haben, na, klar, da bei FIFA und so, da wissen sie, wo sie anklopfen müssen. Ja. Die waren ein bisschen lost, was Simracing ist und wie man da wo, wer, was. Und da war es ein Glücksfall, dass wir da aneinander gekommen sind und jetzt haben wir da einen Austausch und ich bin gespannt, was da doch die Zukunft bringen wird. Also guten das, Partner.
Das ist vielleicht auch nochmal so ein großer Punkt, den man betrachten muss, gerade im Simracing. Wir haben ja in den anderen Titeln haben wir die Titel an sich. Wir haben FIFA, wir haben Counter-Strike, wir haben League of Legends, wir haben Dota, dann Rocket League, Tetris, was weiß ich, was da noch alles gibt, ne? Aber Simracing, da haben wir ja dann als Überbegriff und haben Unterkategorien, sprich, du gehst ja nicht hin und sagst so, ich mache jetzt Simracing und dann stehst du da, okay. Simracing, gut, jetzt habe ich da Software 1, Softwarehersteller 2, Softwarehersteller 3, 4, 5. Ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Wer macht denn was? Wer ist am besten mein Ansprechpartner? Wie sind die Communities? Gehören die zusammen? Sind die anders? Oder auseinandergedröselt? Wie funktioniert das? Vielleicht ist das auch nochmal so ein Schritt, was es halt schwer macht. Und gerade deshalb ist es wichtig, auch mit Leuten dann Kontakt zu haben, in der Szene, die das Ganze dann, wie du schon sagtest, dann portieren, was halt wirklich schwer zu greifen ist.
Ja, das macht das Ganze ein bisschen komplex.
Ja.
Und so, ja. Ja, da fehlt, wie du es mal gesagt hast, halt einfach eine gewisse Struktur. Also wir haben den Oberbegriff und darunter haben wir alles, ein bisschen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, Assetto Corsa, wir bewegen uns da, dann gibt es andere, ja, wir bewegen uns bei Gran Turismo, dann kommen wir hier so und sagen, boah, iRacing. Ja, da wird dann, ich bin mal gespannt, wie man das, wie sich das entwickeln wird auch. Und ich möchte da gar keine Aussage tätigen. Also wir, klar, der Meinung, dass die Competition, das, also vor allem Online-Competition und die ganze Entwicklung von iRacing uns unsere Basis ist und wir uns da bewegen, geht es darum jetzt, wenn ich jetzt mal zum Coaching rübergehe, sehe, wenn wir was wirklich Einfaches veranlassen, bei Bricks miteinander verbinden und Coaching machen, dann macht es halt einfach Sinn, dass man vielleicht da Assetto Corsa nimmt. Das sind halt Ansätze und ja, ich wäre froh, wenn man das auch ein bisschen offen lässt, aber das wird die Zeit zeigen, wie sich das entwickelt. Da verschiedene Hersteller und ich gehe jetzt da nicht davon aus, dass da einer extrem die Oberhand gewinnen wird. Ich sag, je nachdem, was man machen möchte und was das Ziel ist von dem, was man im Simracing erreichen möchte, gibt es im Moment verschiedene Plattformen, die man verwenden kann. Nicht muss, aber man kann. Und das macht es halt auch nicht einfacher.
Ist so. Da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ist aber auch wieder ein Vorteil, weil wir nicht gebunden sind. Sagt der eine Softwareentwickler, okay, ich mache nichts mehr, dann hüpfen wir halt auf den anderen und machen da weiter.
Ja, vor allem ist halt ein gesunder Konkurrenzkampf. Ne? Die pushen eben sich jetzt gegenseitig. Der eine bringt Tag-Nacht-Wechsel und Regen, dann sagt der andere, scheiße, die bringen das, ich muss jetzt auch mal hier was machen. Also sie stehen halt einfach nie still. Und ja, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ja, und dann kommt mehr und am Ende profitiert der Endverbraucher hoffentlich.
Also man muss sagen, es gibt beim E-Sport ja auch ein Beispiel. Wir haben ja LOL, League of Legends. Dota, es ist prinzipiell das gleiche. Ja. Jetzt gesagt. Dann gibt es von Blizzard Heroes of the Storm. Auch genau das gleiche Spielprinzip. Und dann gibt es noch Paladin. Also ungefähr für einen Außenstehenden alles das gleiche. Genauso wie einer auf Simracing schaut und sagt, iRacing, Raceroom, Assetto Corsa ist ja irgendwo das gleiche, von allem Kreis. So. Und da gibt es im E-Sport gibt es solche Titel auch. Und der Markt hat Platz für jeden. Und so wird es im Simracing genauso sein. Also der eine wird mal ein bisschen mehr im Fokus der Medien stehen, der andere weniger. Die Daseinsberechtigung ist überall gegeben. Und so wird es halt auch sein.
Ja. Es wird eine spannende Zukunft. Wir sind am Anfang. Mal gucken, wo es hingeht.
Das wird interessant. Aber ob wir jetzt wirklich ganz am Anfang sind, also ganze Neandertaler sind wir ja nicht mehr. Also ich bin einfach, ja, ich bin gespannt. Würde mir einfach erhoffen, dass man dem Ganzen ein bisschen positiver entgegen oder das Ganze ein bisschen positiver anschaut und nicht mehr das Negative sucht in einem Wandel, sondern sich halt auch wirklich darauf einlässt und sich daran beteiligt, aktiv und positiv und konstruktiv, wenn kritisch, dann konstruktiv und nicht einfach alles scheiße. So werden wir alle zusammen das ganze Thema sehr weit bringen. Da bin ich überzeugt, weil Torsport oder Rennsport, ob das dann Motor oder elektronisch ist, das müssen wir ja heutzutage so ein bisschen außen vor lassen.
Formel E.
Ist halt einfach gehört in die DNA vom Automobil. Ja. Das heißt, das wird es auch immer noch geben, das wird es die nächsten Jahre immer geben, ob das, oder ich sage jetzt in die Mobilität. Da wird es noch viele Veränderungen geben, die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Und ja, wir können jetzt aktiv etwas gestalten und etwas, ja, bei etwas Großem dabei sein. Und ich finde das wirklich gut, wenn man da einbringt. Nicht einfach das alles abwinkt.
Und in 10 Jahren sitzen wir gemeinsam dann irgendwo, hören uns diesen Podcast an und denken:
Was für Idioten.
Aber ist so. Das ist echt so.
Ja. Hätten wir damals gedacht, dass wir da sitzen, wo wir jetzt sitzen, da hätten wir nur gesagt, ja.
Hoffentlich sitzen wir noch.
Ja, du sagst auch positiv.
Ja.
Also,
aber wenn nur noch rennen, ist auch nicht gut.
Ja.
Ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ja, ich gucke gerade so auf die Aufnahmezeit, wir sind wieder um die 1 Stunde, das geht immer so schnell rum, das ist unglaublich.
Ja, da schneidest du eh wieder 50 Minuten raus.
Nein, hier wird nichts geschnitten.
Nein, ist dein Brot, da wird nichts geschnitten.
Hier wird nichts geschnitten. Nur die allerersten Sekunden weg, wo ich sage, so, wir nehmen jetzt auf und dann noch vielleicht
das da, wo du Ende. 10 Dezibel höher bist oder lauter bist. Ja, ist klar.
Genau. Genau da. Ja, ich danke euch beiden. War spannend. Ich glaube, das Thema könnten wir noch viel länger jetzt treiben, auch noch viel tiefer in die Materie eintauchen, aber das ist für einen Podcast halt immer ein bisschen zu viel. Ich hoffe, die Zuhörer haben doch einen schönen Einblick bekommen. Ich denke, die können auch mit euch dann immer in Kontakt treten über die Seiten Social Media. Wo findet man euch?
Ja.
Also wir haben natürlich, klar, Saugrennsport E-Sport. Da gibt es dann die virtuellen Sachen bei Facebook, sowie auch bei Instagram und Twitter. Saugrennsport, auch interessant, ist halt dann sozusagen der reale Rennsport. Den kann man auch gerne mal klicken und abonnieren und liken und was man alles machen kann damit. Und natürlich unsere Homepage saug-esports.de. Gibt's auch Bilder von uns. Da kann man sich jetzt nochmal die Bilder von uns angucken. Wenn man zu der Stimme auch ein Bild hat.
Dann gibt's auch Zuhörerinnen.
Ja.
Die dann jetzt ausschalten, weil sie das Bild gewählt haben.
Ja, natürlich.
Von dir her.
Jetzt ist weg. Aus.
Ja.
Dann vielen Dank.
Sehr gerne.
Manuel. Danke, Manu.
Sehr, sehr gerne. Immer wieder lustig mit euch.
Kann mir nicht vorstellen.
Auch wenn wir sehr, sehr professionell jetzt über den Podcast hinweg waren.
Das war jetzt tatsächlich die, wir haben ja schon im Vorwege so ein bisschen gesprochen und vorbereitet. Das war tatsächlich so die konstruktive Stunde jetzt. Vor war ja einfach nur rumalber.
Genau. Ich hole mir jetzt ein Bier.
Okay. So, also Folge Nummer 9 damit auch aufgezeichnet und jetzt auch dann schon wieder fertig gehört von euch. War auf jeden Fall eine schöne Runde. Ich freue mich dann alle beim nächsten Podcast, dem 10. Podcast im Rahmen der Racetalk-Serie begrüßen zu dürfen. Bis dahin.